Gespräche zwischen Hier und Jenseits. Der Frankfurter Seelentalk mit Elke Simmel und Karin Hüber. Hallo Elke, wie geht's dir denn?
Ei, gute. Mir geht's gut. Es ist zwar ein bisschen heiß hier, aber im Dreiklang. Aber nach unserer Reise nach England und dessen, was wir da alles erlebt haben, bin ich da immer noch ganz beseelt und immer noch am Nachdenken, was wir als Medien oder als Lehrende oder wir als Frankfurter Dreiklang, die wir ja Kurse anbieten, tun können in Bezug auf die Zukunft der Medialität. Also was ist denn so ein Weg, den wir beschreiten können, um das Ganze progressiver vielleicht zu machen. Und da hatten wir ja einen Anfang in Somerset.
Ja, genau. Ja, ich bin auch noch ganz beseelt und das klingt auch alles noch nach in mir. Somerset und die ganze Reise, der Weg auch dorthin und Dinge anders zu machen, Dinge neuer zu machen. Natürlich, man kann das Rad nicht neu erfinden in der Medialität, aber auch mir ist es unheimlich wichtig, immer mal zu gucken, geht's nach vorne und keinen Stillstand zu haben, weil ich bin so ein Mensch, der auch immer gern Neues entdeckt. Und wie du sagst, da haben wir in Somerset jetzt einen Anfang gemacht mit der Woche, die wir zusammen hatten, indem wir auch mal ein paar Übungen gemacht haben, die vielleicht so ein bisschen abweichen von dem Althergebrachten.
Ja, ich glaube, es war vielleicht auch schon, gehen wir da mal ganz zurück, auch schon so die Idee, dass wir den Programmablauf und auch die Tagesstruktur ein bisschen verändern. Ja, wir hatten ja die Möglichkeit, wir haben samstags angefangen, Samstagnachmittag, nachdem alle eingecheckt hatten im Haus und mit einer Willkommenssession. Und da hatten wir ja die Juli Lea dabei, eine Sängerin, Künstlerin, Musikerin, die dann mit Klangschalen den Workshop eröffnete. Auch da waren wir schon mal anders, wie man das vielleicht sonst vielleicht auch vom College oder anderen Seminaren kennt. Da sind wir gar nicht so in das Mediale reingegangen mit Sitting in the Power, lasst uns erstmal stundenlang hier sitzen und zusammenfinden. Das haben wir zwar auch gemacht, aber das war ja dann auch schon innovativ, ich habe, glaube ich, sogar das Sitting in the Power gemacht, indem ich relativ früh gespürt habe, ich glaube, es war sogar am ersten Abend, dass die geistige Welt was ganz anderes möchte. Und ich habe mich ja so reinfallen lassen in die Ansage des Sitting in the Powers, dass wir uns zusammen, und ich war da als quasi als Ansagerin der Sitting in the Powers mit drin, im Kreis über dem Henley-Haus in Somerset geschwebt haben und wir gemerkt haben, wow, was ist denn das für ein Anfang? Wie schnell hat die geistige Welt den Wunsch gehabt, uns als Kreis zu formen, uns als Gruppe zu formen? So fing es doch irgendwie schon ganz komisch an in Form von, was war denn das für ein Start? Ja. Und wir hatten ja dann vom Programm her natürlich die Sessions so, dass man immer so anderthalb Stunden Sessions macht und dann eine Kaffeepause, weil dafür ist bei der List der Kuchen auch zu groß, um die Kaffeepause und die Torten auszulassen. Und dann hatten wir aber mittags eine längere Pause, teilweise auch zweimal einen kurzen Ausflug, einmal nach Glastonbury für die Gruppe und einmal ans Meer und haben aber hinten raus länger gearbeitet, was ich auch sehr toll fand, weil wir da mit Psychic Detection und so ein bisschen was gemacht haben.
Können wir nachher nochmal was drüber reden.
Genau, und die Details. Aber ich glaube, der Framework war schon ein bisschen anders.
Ja, der war anders. Und natürlich hatten wir unser Programm und dem sind wir auch mehr oder weniger gefolgt. Aber, und ich glaube, das ist generell wichtig, was wir sowieso in den letzten Jahren mehr und mehr zulassen, ist, wenn wir spüren, dass die geistige Welt vielleicht irgendwie was anderes will oder, wie du sagst, mit der Gruppe ganz schnell arbeiten wollte und die dann hat auch formen wollte mit dem dann Sitting in the Power, was übrigens mega war, also wirklich.
Es war einzigartig, weil Spirit wollte das an dem Abend genauso haben, ja.
Und auch als Vorbereitung dann auf das Soundbath von der Julie Lehr, das war dann alles so wie aus einem Guss, obwohl die da gerade aus Hamburg angereist kam. Wir kamen über die Fähre aus Frankreich, aber es hat sich alles unheimlich zusammengeformt. Und das spricht natürlich wieder für die Intelligenz der geistigen Welt, aber man muss es halt auch zulassen und man muss zuhören. Und aufnahmefähig sein, was die geistige Welt will. Und jetzt nicht ganz stringent so sein Ding da durchzuziehen. So, ich habe das vor 3 Wochen anders geplant und jetzt muss ich so. Nein, ich muss überhaupt nichts.
Ja, ich denke jetzt gerade bei Sitting in the Power kommt es mir immer öfter, weil ich mache das ja auch in der Power Hour meist zu Anfang, damit wir da einfach gut in der Energie zusammenkommen. Und da hat mich auch mal eine Studentin, eine Teilnehmerin gefragt, ja, aber warum müssen heute das die Farbe grün, die du da ins Spiel bringst und letzte Woche war es Silber. Und dann sage ich, A, kann ich mich nicht mehr an letzte Woche erinnern und B, war das, was ich gesehen habe, was mir die geistige Welt heute gezeigt hat und was sein sollte für diesen Abend, für diese Gruppe. Und ich glaube, das ist die Zukunft ein bisschen in der Medialität, dass wir irgendwo, finde ich, so eine Art, so ein Grundsetting haben als Medium oder als Lehrer. Das ist natürlich eine langjährige Ausbildung, das ist viel Erfahrung. Und aber dann, wenn wir dort sind, ja, und das auch haben, so wie du, und ich glaube inzwischen, ich bin jetzt auch schon länger dabei, kann ich mich da auch schon ein bisschen dazu zählen, und dann den Mut zu haben, selbst als Dozentin, als Lehrer, da ein bisschen in den Free-Flow zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was man in Somerset gemerkt hat und was mich unheimlich beflügelt für die Zukunft, das Ganze noch ein bisschen spielerischer zu machen. Ja. Aber immer mit dem Grundgedanken, was ist das Learning oder das Teaching hinter jeder Übung.
Mhm. Ja, ja. Und Stichpunkt spielerisch, das war von jeher so mein Credo, seit ich angefangen habe zu unterrichten, weil ich weiß es von mir selber, je unverkrampfter, je spielerischer ich an sowas rangehe und an diese Übungen rangehe, desto leichter fällt es mir, mich zu öffnen für die geistige Welt. Wenn ich einen Lehrer neben mir stehen habe, der irgendwie schon prüfend guckt, ja, was kann sie oder was kann sie nicht. Ich hatte solche Lehrer auch mal erlebt am College. Die nehmen dir nicht nur die ganze Freude weg von dem ganzen, von der ganzen medialen Entwicklung. Die sorgen auch dafür, dass du dich verkrampfst und dass dann irgendwie gar nichts mehr geht. Wahrscheinlich haben die Lehrer auch ihre Follower und ihre Existenzberechtigung. Nur ich kann immer nur von mir reden und für mich geht das gar nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an immer gesagt, sieh das wirklich so spielerisch, sieh das als dein Spielplatz, dein Playground und dann lass die geistige Welt mal mit dir arbeiten. Natürlich gibt es dann irgendwann auch mal Regeln, wenn es darum geht, Jenseitskontakte aufzubauen. Aber gerade für den Einstieg und für die Beginner finde ich es super wichtig, dass die sich erstmal wirklich austoben. Wie Kinder auf dem Spielplatz eigentlich. Und da auch mal ausprobieren. Und das haben wir in Somerset, glaube ich, ganz gut geschafft. Weil es war letztendlich auch eine Medialität oder ein mediales Arbeiten, mediales Erleben auf allen Ebenen. Weil wir haben ja jetzt nicht nur an Jenseitskontakten gearbeitet, sondern es waren so viele verschiedene Ebenen. Es war die Heilung drin. Wir haben viel mit Musik gearbeitet. Wir haben mit Inspiration gearbeitet. Und das alles so in der Summe gesehen, war einfach so ein schönes, rundes, volles Paket für mich.
Ja. Wie ging's dir denn da? Ja, und die von euch, die uns jetzt zuhören und vielleicht den einen oder anderen auch kennen von den Studenten, die mit uns in Somerset waren, befragt die mal nach dem berühmten Trance-Dance oder Chakren-Dance. Ja, das war auch eine Übung, die absolut super war. Da wollen wir jetzt nicht so viel verraten, weil wir wissen, dass auch Kollegen immer gerne mithören, was schön ist. Und es freut uns auch, dass ihr mithört. Aber wir möchten natürlich, dass die Übungen so ein bisschen authentisch bleiben. Und wenn wir jetzt erklären würden, was wir da genau gemacht haben, dann würdet ihr das vielleicht euch, ja, vielleicht wolltet ihr das dann kopieren und das würde gar nicht funktionieren, weil das so ein Original auch ist. Und das bringt uns auch zu diesem Punkt, zu sagen, seid mutig, auch die von euch, die jetzt vielleicht schon einen Zirkel leiten oder auch selbst lehren, und geht da mal ein bisschen weg von den Standards. Ja, und das ist aber auch so, wirklich, wir wissen das ja beide, ja, wir waren ja, du warst ja viel öfter am Arthur Findlay College als ich, glaube, ich war 3, 4, 5 Mal dort, oder auch ganz viel online eine Zeit lang, auch in der Corona-Zeit, und dann werden immer Übungen angesagt und im Endeffekt sind viele einfach identisch, ja, das ist der Klassiker, mach das und das, arbeite einmal eine Übung nur mit deinen Hellsinnen, dann mach einmal das und jenes, dann mach ein Doublelink, Splitlink, was auch immer. Das ist das eine. Ich glaube, diese Butterbrotübungen, die werden wir immer brauchen. Ja, das ist so ein bisschen wie im Moment des Weltmeisterschaft, wie es Elfmeterschießen üben. Einige Nationen haben es wohl gemacht, die anderen haben es nicht gemacht. Wir Deutschen haben offensichtlich nicht genug geübt, ja, sonst hätten wir es vielleicht auch noch eine Runde weiter geschafft. So, das braucht man. Aber danach ist es da eine Kreativität des, auch des Dozenten, zu sagen, ich überlege mir mit der geistigen Welt zusammen neue Übungen, neue Ansätze, um, ich sag jetzt mal, ist ein bisschen wie Stützrädchen fahren, wie wenn man heimlich das Stützrädchen abschraubt und das Kind denkt eigentlich noch, es hätte die Stützrädchen dran und fährt dann super souverän. Ja. Und wenn dann das Kind runterschaut und sieht, die Stützrädchen sind weg, dann kommt man vielleicht ins Wackeln. Mhm. In Somerset ist keiner ins Wackeln gekommen. Mhm. Ja, da war das irgendwie durch die Gruppe auch und durch die ganze Umgebung und auch durch den anderen Ansatz, den wir da mal gefahren haben, so, dass, glaube ich, viele von den Studenten so einen großen Schritt weitergegangen sind und das ist denen erst später aufgefallen.
Ja.
Und das ist das für mich auch, wo ich denke, das ist wichtig, wenn man Gruppen führt, ja, dass man weggeht von dem Normalen, aber jedem die Möglichkeit gibt, so weit sich auszudehnen in seinem Mut, dass er da wirklich ein neues, ein Next Level für sich auch entwickelt.
Ja, und das haben die alle.
Genau.
Das war unheimlich schön zu sehen und wirklich sowieso jeder in seiner Individualität da sehr gewachsen ist. Und das ist natürlich für uns als Lehrer dann auch immer toll, denn ich habe auch gesagt, ich kann natürlich ein Programm erstellen und im Vorfeld und mir meine Gedanken machen, aber letztendlich das dann in der Umsetzung zu sehen und wenn dann noch die geistige Welt dazu kommt, dann ist das immer so ein Wow-Ding dann letztendlich.
Genau. Jetzt lass uns doch mal in 1, 2, 3 Übungen da doch ein bisschen reingehen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir da probiert haben mit den Schülern. Und da war eine Sache, die uns dieses Mal wichtig war, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir in Somerset sind oder waren und das nächste Jahr ist auch schon geplant, was haben wir da stehen, 9. bis 14. Oktober
27.
Fahren wir wieder hin. Das genaue Programm wird erst in den nächsten Wochen veröffentlicht, aber derjenige, der von euch jetzt schon das mal für sich notiert, kann uns auch gerne E-Mail schreiben, weil die Plätze sind wirklich begrenzt. Mhm. So, was ich jetzt sagen wollte, das ist dieses, was wir dieses Mal wirklich nutzen wollten, ist das Haus. Das ist die ganze, wir haben ja ein altes Herrenhaus nur für uns als Gruppe. Da ist sonst wirklich niemand. Mhm. Riesige Parkanlage außenrum. Wir können in jede Ecke im Haus gucken, uns auf jeden alten Stuhl setzen, jedes Buch aus dem Regal nehmen. Und sogar unsere Mitstudenten bitten uns mal, ihr Zimmer zu zeigen, weil jedes Zimmer ist einzigartig, einmalig und ganz speziell. So, und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir schon das große Haus haben, wollen wir es nicht nur reduzieren auf unseren Seminarraum, den wir im ersten Stock hatten, sondern wollen auch Übungen machen, wo die Gruppe dann so ein bisschen explorieren kann auf dem Gelände. Und das hatten wir kombiniert mit der Idee, schärfe deine Hellsinne und dem Thema Seele-zu-Seele-Kommunikation oder schon fast so ein bisschen Telepathie könnte es man auch nennen. Willst du das mal ein bisschen erklären, was wir uns da ausgedacht haben, genau, und ob es funktioniert hat?
Genau. Ja, also erstmal waren wir natürlich ein bisschen vom Wetter abhängig. Wir waren ja in England, das heißt, es hat auch geregnet. Das heißt, das, was wir eigentlich für morgens geplant haben, musste dann erstmal nachmittags stattfinden, weil da war es dann wolkenlos. Gut, also was wir uns überlegt haben, schärfe deine Hellsinne, ist, dass wir Zweiergrüppchen gemacht haben, das heißt, jeder hatte seinen Partner und die beiden haben sich dann erstmal gegenüber gesessen und haben sich verbunden, wirklich von Seele zu Seele, was man auch so bei so einem Seelenreading macht, wenn man sich mit seinem Partner verbindet und jetzt nicht von außen guckt und sagt so, okay, der hat einen roten Pulli an, sondern wirklich dieses Gefühl hat, wie ist es, in Seelenkontakt zu gehen mit meinem Gegenüber, wie fühlt er sich an und wie fühlt sich die Verbundenheit mit diesem Menschen an. Das heißt, wie spüre ich seine Seele und wie nehme ich die wahr? Und dann haben wir die beiden dann getrennt. Und
wir hatten vorher noch gesagt, jeder von ihnen soll sich einen Ort visualisieren, im Haus oder außerhalb.
Stimmt, ja.
Genau, wo er jetzt gleich hingehen würde.
Mhm, genau, ja? Das habe ich schon was wieder vergessen.
Genau, ja. Das war die Zwischen, das war nicht die Zwischenstufe.
Ja, genau.
Genau, weil das Ziel war zu sagen, in dem Moment trainiere ich ja auch meine Sinne, indem ich in die Vorstellung gehe. Ja, ich habe vielleicht jetzt die Idee, da unten ist eine Eiche und dann sehe ich die Eiche, ich spüre die Eiche, weil ich die Eiche anfasse, ich rieche das Holz oder die Umgebung, ich sehe den Himmel. So, das war so dieses, dass man den ganzen, quasi die ganze Umgebung visualisiert, jeder. Mhm. Und dann ist der Erste rausgegangen, also die erste Gruppe ist dann quasi jeweils rausgegangen und das Pendant.
Also der Partner, eine Partner ist im Raum geblieben bei uns und der andere Partner ist rausgegangen.
Genau, das heißt, wir waren 10 Studenten in der Übung, genau, und dann sind 5 raus, 5 saßen noch bei uns im Raum. Mhm. So, die rausgegangen sind, denen haben wir modern, neue Übungen, haben wir vorher die Handys mitgegeben, haben wir erlaubt, bewusst erlaubt, die hatten alle die WhatsApp-Nummern von ihrem Partner. Mhm. So, und dann hatten die erstmal die Übung, okay, geht raus und geht an diesen Ort. Ja.
Den ihr vorher gesehen habt in eurer Mind-Journey.
Ja, genau, ja. Gesehen, gespürt, erlebt habt. Und ihr habt 5 Minuten Zeit und dann setzt euch oder stellt euch an diesem Ort auf und versucht, Kraft eurer Gedanken, ja, diese Information an euren Partner zu senden, ja, der noch ganz panisch bei uns im Raum saß und sagt, werde ich sie jemals finden? Und dann nach 5 Minuten haben wir dann alle losgeschickt und ich glaube, es von 5 haben 3 mindestens, haben, glaube ich, ihren Partner gefunden.
Ja.
Ich glaube, die 4. und die 5. war dann, glaube ich, nach zusätzliche Information
per WhatsApp.
Per WhatsApp.
Ja, nach 5 Minuten suchen durfte nämlich derjenige, der gesucht wurde, sich melden per WhatsApp und dann noch 1-2 Tipps geben. So, okay, dann guck mal am Waldesrand oder guck mal an dem Teich oder was auch immer.
Genau, wobei ich glaube, die am Teich, das weiß ich nämlich noch, wer das war, die schnurstracks runtergerannt, weil ich saß draußen und schnurstracks runter und war sich so sicher und zack, hat da auch ihr Pendant gefunden. Und dann habe ich noch eine andere Studentin gesehen, die stand quasi 5 Meter entfernt von ihrer Partnerin, die sie finden sollte, und hat immer so gezögert, in welche Richtung sie gehen sollte. Ja. Und es war so schön zu sehen, die andere hockte dann irgendwie hinter ihrem Baum, konnte nichts sagen, hat aber dann Kraft ihrer Gedanken versucht, die Energie immer zu schicken. Und es war so schön, wie das dann ab. Irgendwann hat es dann gefruchtet. Mhm. Also das war, da war dann wohl die mentale Energie so stark, dass sie dann sich richtig rumgedreht hat.
Mhm.
Ja, also Ziel der ganzen Übung, nicht nur, dass man frische Luft kriegt, sondern auch war wirklich, dass wir uns immer bewusst sind, wie wichtig unsere Hellsinne sind.
Ja.
Also dass wir auch, oder unsere Sinne, weil die nutzen wir ja dann später auch in der Arbeit mit der geistigen Welt. Ja, das ist uns dass wir einen Ort auch mit allen Sinnen wahrnehmen. Mhm. Ja, nämlich mit dem Spüren, mit dem Riechen. Und das ist, glaube ich, in dieser Übung wirklich jetzt für jeden klar gewesen. Ja. Und zwar auch so, dass später eine Studentin kam auch zu mir, die hat gesagt, jetzt werde ich aber mehr drauf achten, weil ich renne da manchmal irgendwie, ich glaube, es war Offenbach, gell, durch Offenbach und sehe nicht alles, was ich eigentlich sehen könnte. Also das ist interessant, dass man manchmal durch so eine eher lustige Übung, die dann auch eingebettet war an einem Tageszeitpunkt, wo wir schon vorher anstrengende Sachen drin gemacht haben, die vielleicht gar nicht so anstrengend klingt am Anfang der Übung, aber dann doch extreme Konzentration braucht und extreme Fokussierung braucht, da einfach auch zum Erfolg zu kommen. Und es war halt super lustig.
Ja, die kamen alle lachend zurück, aber die waren platt.
Ja, genau. Ja, weil es halt wirklich, wirklich für beide anstrengend ist. Also zu sitzen irgendwo, ich sitze am Teich und versuche dem anderen, meinem Pendant, ständig diese Bilderwelt und wir haben dann auch gesagt, versucht durch denjenigen zu schauen, der an dem Ort sitzt und versucht durch seine Augen zu schauen, was ihr da sehen könnt. Und das ist auch so ein Trick, das kann man auch teilweise bei Jenseitskontakten machen wir das auch, indem ich dann die geistige Welt, machst du ja auch, bitte schau mal durch meine Augen und beschreib mir, was du da siehst. Ja. Und das ist auch schon wieder so eine, so eine schöne Übung und das war super lustig. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Weg in der Zukunft mal von ein bisschen von diesen von den Standards wegzugehen.
Aber es ist wirklich genau das, was ich gesagt habe, das Spielerische. Weil da unsere Teilnehmerin aus Offenbach, die weiß, wer es ist, aber ich muss jetzt herhalten, hat dann gesagt, oh ja, dann gehen wir ein bisschen Versteckespiele. Mhm. Ja gut, aber dann letztendlich hing dann doch mehr dran. Und das haben dann doch alle gesehen. Ja, aber sich einfach darauf einzulassen und mal was anderes zu machen.
Ja. Wobei man natürlich als Dozent oder Dozentin ja dann auch immer so ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht ausartet. Ja, ja. Und was super lustig war, ist, dass eine Studentin zu mir kam, die als erstes rausging. Und dann, bevor sie rausging, kam sie zu mir und sagte, ja, Elke, in der Visualisierung, da war ich auf dem Dach, kann ich da hoch? Und ich so, nein, no way, never, ever. Ja, irgendwo warst du dann, glaube ich, auf dem Baum.
Auf dem Baum, zumindest etwas höher gekommen.
Aber das sind natürlich so Sachen, da muss man, und erwachsene Frau, Familienoberhaupt, mehrere Kinder, denkt man dann auch, ups, was hast du da? Aber das zeigt eigentlich auch dieses Spielerische.
Ja. Sind aber auch alle heil nach Hause gekommen. weil du sagst Übungen, was wir auch gemacht haben, war Psychic Detection. Das heißt, was ist Psychic Detection für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht nicht weiß, was man damit anfangen soll? Also Psychic Detection bezeichnet man als das, was man zum Beispiel macht, wenn man Vermisstenfälle hat oder vermisste Personen oder wenn vielleicht irgendwas verloren gegangen ist. Oder das heißt, hier, der Großvater hat immer gesagt, da ist ein Schatz im Keller vergraben, kannst du da mal gucken? Solche Sachen. Oder man hat ganz blöd seinen Schlüssel verlegt. Auch das ist Psychic Detection. Dann auch da mal sich reinzuspielen und gesagt, okay, wo hast du den als letztes gehabt? Das ist jetzt so ein bisschen der Überbegriff. Und das hatten wir auch im Programm. Und auch das war super spannend.
Ja, und da hat natürlich, die haben wir vorher mit der Liz gesprochen. Liz ist Owner of the House sozusagen. Die Liz hat vor,
zwölf Jahren,
hat sie als Riesenprojekt dieses alte Haus gekauft, um darin das zu tun, was sie jetzt tut, nämlich es auch Gruppen zur Verfügung zu stellen, die arbeiten möchten. Die Liz ist auch sehr spirituell, aber sie ist natürlich auch Businessfrau, man kann dort auch Hochzeiten feiern oder Geburtstage, muss man dann halt schon ein paar Scheine mitbringen. So, aber Die Liz hat immer mal wieder auch die sogenannten Psychics aus Glastonbury da und immer mal wieder hat ihr irgendeiner irgendwas gesagt. Ja, da könnte das sein und da ist ein Schatz und da und so. Ja, also viele Geschichten. Und sie sagte dann immer wieder zu unserem Telefon im Vorfeld, hier Girls, wenn ihr kommt mit eurer Gruppe, euch, ihr seid, glaube ich, fast die Einzigen, denen ich traue, dass ihr das seriös macht und mir nicht irgendwas erzählt, weil so langsam gehen mir die Spaten aus. Ich weiß nicht, wie oft ich schon an irgendwelchen Stellen auf diesem Grundstück gegraben habe und außer Erde und Schweiß ist da nichts bei rumgekommen. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir haben zwei Abende gehabt im Programm, wo wir Psychic Detection machen wollten und dann, wir hätten auch eigene Fälle mitgebracht, aber wir dachten, nee, wenn das schon mit dem Haus in Verbindung steht, fragen wir mal die Liz, was sie da hat. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr wurde halt gesagt, dass hier ein Schatz wäre in diesem Haus, ja, und der wäre wichtig.
Auf dem Gelände.
Ja. Es würde ihr helfen, auch um die Zukunft des Henley-Hauses quasi zu garantieren. Und das haben wir dann so aufgezogen, so ein bisschen, wie wir auch in unserem Projekt Kronos arbeiten, wo wir...
machen wir auch eine Folge
drüber. Genau, da machen wir, glaube ich, die nächste Folge sogar, glaube ich, ist über Projekt Kronos, wo wir auch so ein bisschen in der Form arbeiten. Das heißt, wir haben die Aufgabe an die Gruppe gegeben, wir saßen alle im großen Raum, im Kreis und... das Einfachste für ein Medium ist natürlich, direkt die zu fragen, die es wissen sollten. Und was dann relativ schnell passiert ist, dass einer von diesen Henleys, von diesen damaligen Eigentümern, ich glaube, es war sogar der Oberhenley, relativ zügig, glaube ich, auch kam und auch kommunizierte und auch der Liz ganz viele Informationen, ganz viele Tipps gegeben hat. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil das sind schon auch private Dinge. Ja. Und es war für uns alle, glaube ich, und wir machen das dann so, dass einer, der das Gefühl hat, er bekommt eine Information, dass der ganz kurz die Hand hebt und erzählt und dann kann sich der Nächste da dranhängen oder auch eine ganz andere Spur, sage ich jetzt mal, oder Information aufnehmen und wir gehen dann alle zusammen nochmal der Spur nach, die am häufigsten aufgetreten ist und verdichten das Ganze dann nochmal. Und das war auch so eine Session, eine 90-Minuten-Session, die eigentlich so schnell vergangen ist.
Ja.
Und das Schöne ist, bei so einer intensiven Session ist es fast schon, wie wenn wir die Henleys jetzt kennen würden. Ja? Kam auch noch Mrs. Henley und dann kam, glaube ich, auch noch jemand anderes. Im Detail weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Aber ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, wie wenn ihr so eine Netflix-Folge schaut, aber eigentlich kreiert man die selbst
die mit... Die Henleys.
Ja, die Henleys. Mit der geistigen Welt. Ja, weil der will ihr wirklich helfen. Ja, und ihr wirklich helfen, dass... Weil er weiß ja selbst, was es bedeutet, als Frau so ein Anwesen zu stemmen, am Laufen zu halten, ja, mit den ganzen Renovierereien und da eine Waterpipe kaputt und da irgendwas geht nicht. Und er tut alles dafür, um sie zu unterstützen. Mhm. Und wir haben ihn da auch noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, vielleicht auch aufgeweckt, ihr noch mal Beistand zu geben und neue Ideen oder vielleicht auch die eine oder andere Tür aufzumachen, die es braucht, um hier auch noch mehr Gäste zu haben.
Ja. Und noch eine Sache, weil ist schon fast, als würde ich so vielleicht einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hören, ja, woher wissen die denn, dass das der Mr. Henley war? Gut, also die Gruppe hat den Herrn, der da relativ schnell dann auch bemerkbar war und sich bemerkbar gemacht hat, den auch gesehen und beschrieben. Das heißt, seine Statur, seine Art, seine Kleidung und keiner von denen kannte den, also inklusive uns. Nee, wir hatten keine Ahnung. Wir wussten den Namen, aber mehr auch nicht. Und das ist letztendlich von der Liz alles bestätigt worden, weil sie wusste von Überlieferungen, Erzählungen und auch von vorhandenen Gemälden, die aber wohl irgendwie auf dem Speicher liegen oder nicht im Haus zu sehen sind, wie der Herr Henley oder der Mr. Henley aussah. Also das nur als kleiner Einsatz da noch, dass man sagt, naja gut, kann man ja irgendwas erzählen. Nee, das war es nicht. Und was immer bei solchen Kontakten auch ist, ist, dass sich die Energie ändert, dass sich die Stimmung ändert, auch wenn die ganze Gruppe arbeitet. Aber da gehen wir dann im Projekt Kronos in der Folge mal näher drauf ein. Aber das wollte ich einfach nur noch einschieben.
Ja, ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt, dass es beweisführend ist. Ja, ja. Und so haben wir ja auch überhaupt den Kontakt aufgebaut, weil so dass die Liz erstmal wusste, und sie sagte dann, oh, it seems to be Mr. Henley, alles, was ihr mir sagt, passt auf ihn. Ja, ja, ja. Also wir haben dann Deutsch-Denglisch gesprochen sozusagen, sodass sie auch das alles verstanden hatte. Und ich glaube, es war auch über wenn ich habe jetzt nichts mitgeschrieben. Normalerweise im Projekt Kronos wird alles immer dokumentiert, aber in dem Fall haben wir nichts mitgeschrieben. Die Liz hat sich die Infos mitgeschrieben. Ja. Aber ich glaube, es haben die Zeiten gepasst. Es war ganz viel über das Aussehen. Es war ganz viel, glaube ich, auch über den Charakter, über die Persönlichkeit. Weil ich erinnere mich jetzt dran, so langsam kommt es wieder, dass er auch ein sehr gütiger Mensch war. Ja, der hat seine Mitarbeiter damals gut bezahlt, was auch nicht wirklich Standard war zu der Zeit als Gutsherrn. Und das hat wirklich alles gepasst und es konnte keiner von den Studenten wissen.
Genau, und auch, dass Informationen in bestimmten Kirchenbüchern in einer ganz bestimmten Kirche liegen und da waren einige drumherum. Ja. Und auch da kam die Information, die der Liz geholfen hat und die sie aber bestätigen konnte, dass da eine Kirche ist.
Ja, genau, und wir hatten ja dann auch noch einen zweiten Arten Psychic Detection, da können wir jetzt ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, da ging's drum, dass die Liz ein Bild hatte.
Ja,
ein
Gemälde.
Das, oder ein Gemälde. Und das ist auch ganz interessant, dass man auch so einen Einstieg über eine andere Tür machen kann. Ja, und da war dann, hat sie dann das Gemälde, hat sie dann vorne in den Raum gestellt. Mhm. Und was sie aber wissen wollte, war, wer ist dieser Mann auf dem Gemälde, weil der Maler, ein ganz berühmter englischer Maler, Name habe ich jetzt vergessen.
Ich auch. Ist aber super berühmt.
Ist auch egal, ist auch egal, ja. Der hat wohl dieses Bild gemalt, aber der hat blöderweise nicht unterschrieben. Ja, ja, und deshalb ist dieses Bild mehr oder weniger eigentlich gar nichts wert. Aber auch das würde der Liz wahrscheinlich helfen, wenn da ein paar Pfund bei rauskämen aus diesem Bild, was sie irgendwo aus einer Auction hatte, aus einer Auktion. Und da sind wir dann über das Bild eingestiegen, haben erst diesen Mann da gehabt, der dort porträtiert wurde. Sehr unangenehmer Mensch, da haben wir uns dann auch relativ schnell von verabschiedet. Ja. Weil wir sind dann rübergesprungen und es war dann plötzlich, kam noch ein zweiter Mann quasi, der sich gezeigt hat und das war dann der Maler, komplett Gegenteil, Und über die Fakten, die dann auch die Gruppe geliefert hat, bis hin zum Sterbedatum, was dann auch wirklich exakt das Jahr genannt wurde, konnten wir das nochmal verdichten. Ob das jetzt genügend Information war, damit die Liz dort einen Schritt weiter gehen kann, wir hoffen es. Mhm. Aber das ist so bei der Psychic Detection. Und wenn wir in Projekt Kronos da nochmal drauf eingehen, braucht es manchmal mehrere Anläufe. Das ist jetzt nichts, was jetzt linear läuft, sondern das kann sein, dass man dann beim nächsten Mal über einen anderen Weg reinkommt in diesen Kontakt an die Information. Aber das war auch eine Session, die extrem intensiv war, die war sehr anstrengend, weil auch der porträtierte Mensch war, dem wollten wir hier nicht begegnen. Und aber das ist auch ein Learning für die Studenten, weil einige von denen wollen in der Zukunft auch mit Klienten arbeiten. Ja. Und wir haben halt nun mal oft Menschen, Seelen in der geistigen Welt, die sind nicht die, ich sage jetzt mal, it's not my cup of tea, die sind jetzt vielleicht auch nicht einfach oder haben vielleicht auch was getan hier zu Lebzeiten, wurden vielleicht auch verurteilt deswegen, aber da ist es trotzdem unser Job als Medium, da dann irgendwo weiterzuarbeiten bis zu einem gewissen Punkt, aber es immer noch professionell zu handeln.
Ja.
Und ich glaube, das haben jetzt viele entweder als ihre Grenzen erkannt oder aber auch erkannt, wie man es dann handeln kann, weil wir ja in der Gruppe das dann irgendwie gut hingekriegt haben.
Ja, ja.
Und auch da war dann wieder auch ein Teaching dabei. Und das ist uns in Somerset ganz wichtig gewesen und auch grundsätzlich, dass in jeder Übung oder in jeder Session ein Teaching bei rumkommt. Entweder ist es ist was, dass wir denken, wir müssten unseren Studenten was Wichtiges erzählen, weil wir es vielleicht selber erlebt haben oder weil wir was Neues entdeckt haben. Oder es werden die klassischen Lectures, die manchmal langweilig sind. Bei uns glaube ich nicht so wirklich.
Aber nein,
natürlich
nicht.
Oder aber dann halt über die Praxis, indem wir sagen, guck, jetzt haben wir es doch erfahren, dass es nicht einfach ist. Ja, und das war sehr interessant. Und dann hatten wir noch einen ganz kurzen, kleinen Fall, den wir aber sehr schnell dann abgeschlossen haben, weil das war wirklich eine ungeklärte Todesursache einem Bekannten. Und da war es uns, das wurde uns zu heiß, weil wir da plötzlich in irgendwelchen Geheimdienstströmen drin waren. Und da haben wir sofort abgebrochen als Gruppe und haben gesagt, okay, damit wollen wir nichts zu tun haben und das war nicht unser Ding. Aber auch das ist wichtig, das zu erkennen und zu spüren. Und wir waren uns da alle einig. Okay, und jetzt da hören wir jetzt
auf.
Da
hören wir auf, genau.
Ja,
ja, ja, auch das ist wichtig.
Weil gerade die von euch, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, Mensch, das ist ja total cool und spooky und am besten noch irgendwie, lass uns mal eine Seance machen. Und ich sag mal, man muss wissen, was man dann tut, in welchem Umfeld man ist, und ich würde es euch nicht raten, weil es bringt euch nichts, wenn ihr das nicht unter einer gewissen schützenden Hand macht und auch unter einer gewissen Anleitung.
Ja, ja, nee, auf jeden
Fall. Also es ist kein Party-Gag. Das ist dann, das hat dann eine Nummer irgendwo, wo wir gesagt haben, ups.
Da war
uns das Risiko auch zu groß.
Hierher und nicht weiter. Und das muss man halt auch wissen. Und man hat eine Verantwortung für sich, man hat eine Verantwortung für den anderen, man hat in unserem Fall eine Verantwortung für die Schüler. Und deshalb muss man da ziemlich klar sein und einfach das professionell sehen.
Ja, genau. Also vielleicht habt ihr ja, die von euch, die jetzt die Episode hören, noch Ideen, ja, wo ihr sagt, Mensch, warum geht ihr nicht als Rank oder Dreiklang mal in die und die Richtung? Da habe ich eine Idee. Bitte, bitte schreibt uns gerne per E-Mail eure Ideen. Ja, wir sind wirklich diejenigen, die auch wirklich jetzt einen Schritt weitergehen wollen. Wir haben ja beide, du mehr als ich, aber diesen Fingerabdruck von der SNU, ja, durch unsere Ausbildungen oder Fortbildungen, in dem Fall waren es Ausbildungen bei uns beide, da ist schon viel, hat sich schon in Teilbereichen vieles verändert, aber mehr hat sich nicht verändert. Also es hat sich mehr nicht verändert, als dass sich was verändert hat.
Ja, ja.
Genau, und wir brechen da ein bisschen links und rechts aus, halten aber das Klare in Form von der Qualität und der Beweisführung immer aufrecht. Also ein Kontakt ohne Beweise wird bei uns nicht stattfinden.
Ja.
Aber wir möchten natürlich irgendwo auch die Zukunft prägen mit dem, was wir jetzt anders machen. Weil ich habe das Gefühl, weil ich habe ja auch gesehen, als ich das auf Facebook gepostet habe, auch jetzt mit Somerset und dass wir da anders gearbeitet haben. Ich glaube, ich hatte über 1200 Abrufe auf der Seite und ich glaube, 80% war von United Kingdom. Das heißt, ich sehe ja natürlich auch, oder wir sehen, dass die Kollegen und Kolleginnen in England extrem interessiert dran sind, was wir hier machen, weil wir können es halt machen. Ja, wir sind nicht in diesem engen Korsett, sondern wir sind selbstständige Unternehmerinnen, die ein Schulungszentrum betreiben und wir, solange das alles irgendwo fair und abläuft, mehr oder weniger tun und lassen können, was wir wollen. Aber es braucht Überraschung in den Lehrmethoden in der Zukunft. Ja. Es braucht Innovation. Ja, und ich glaube, es braucht auch diesen Mut, was anders zu machen, weil das Ding hätte jetzt auch nach hinten losgehen können.
Ja, klar. Aber ich denke, und das ist ganz, ganz wichtig, was du da sagst, dass es den Mut braucht und den Mut dann auch wirklich so sein Ding zu machen und den Mut, neue Schritte zu wagen. Und ich denke, das liegt uns beiden so ein bisschen im Blut. Ich kenne genug Kollegen, Kolleginnen in England, die sich lieber an dem bisherigen festhalten, und das ist ihr gutes Recht. Nicht jeder ist so aufgestellt und jeder hat auch seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Aber ich denke halt immer, es gibt die Pioniere, die den Spiritualismus oder die SNU damals gegründet haben, groß gemacht haben. Und da gehen wir wirklich zurück Anfang 1900. Und das waren alles unheimlich mutige Menschen. Also ich rede da nur mal kurz von der Emma Harding Spritton, die so ein bisschen auch als Mutter des Spiritualismus bekannt wurde. Das war eine Powerfrau in unserer jetzigen Zeit. Die war eine tolle Rednerin, die war Trance-Medium, die hat Bücher geschrieben, die hat Hallen gefüllt und hat ein Charisma gehabt, die Leute dann aber auch an sich zu binden, und die haben ihr zugehört. Aber auch das absolute der absolute Glauben an die geistige Welt, dass die geistige Welt ihr hilft. Also das gab zum Beispiel, ist die irgendwann mal nach Amerika gereist, die hat eine Einladung gekriegt, war ja eine Amerikanerin, eine Engländerin, hat aus Amerika eine Einladung gekriegt, ist nach Amerika gereist, kam da irgendwie an und hat dann von der geistigen Welt die Info gekriegt, ja, steig in den Zug von A nach B, keine Ahnung, und dann steigst du da und da aus. Und da ist die gefahren. Und ich meine, Amerika damals in der Zeit, wir sprechen irgendwie von 1900, keine Ahnung, 20, 30 oder so, gab natürlich eine Eisenbahn und es wurde dann langsam dunkel. Und dann ist sie ausgestiegen, was die geistige Welt ihr gesagt hat, in irgendeinem Ort, mitten im Nirgendwo, da war gar nichts. Es war stockdunkel und da stand sie da. Hat aber nie ihre Hoffnung aufgegeben. So, was passiert ist, zur gleichen Zeit saßen genau in diesem Kaff oder irgendwie auf einer Farm in der Nähe von dieser Haltestelle, von dieser Zughaltestelle, von dem Zugbahnhof, saßen Mädchen in einem Trance-Zirkel. Und dann kam die Durchsage, so, jetzt sollte mal einer sich auf den Weg machen, an die Zughaltestelle fahren, da steht nämlich jemand für euren Zirkel, der abgeholt werden sollte, müsste, könnte. Und auch die haben der geistigen Welt so vertraut, da hat sich dann einer auf seine Kutsche gesetzt, Pferd angespannt und ist dann dahin gefahren, galoppiert, und da stand Emma Harding Spritton. Und was ich sagen will, ist, beide hatten dieses absolute Vertrauen, diesen absoluten Glauben in die geistige Welt, dass das schon richtig ist, was da gesagt wird. So, und das sind Pioniere. Und da gibt es noch etliche andere. Und wen das interessiert, der kann das auch googeln. Pioneers of Spiritualism. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Folge, weil das waren wirklich coole Leute, das waren mutige Leute. Aber wir gehen jetzt halt wirklich 120, 130 Jahre zurück in der Zeit. Und was die SNU manchmal so ein bisschen macht, ist, sich immer noch auf die berufen. Natürlich, die haben viel ins Rollen gebracht. Die waren mutig, die waren cool, aber die Zeit ist halt auch nicht stehen geblieben. Und was die SNU nicht macht, ist den heutigen Mädchen, der heutigen Generation, aber auch den Generationen vorher, den Mut zuzugestehen, sich weiterzuentwickeln, was diese Pioniere eigentlich gemacht haben. Und deshalb finde ich so wichtig, da die zwar wertzuschätzen und zu sagen, ja, ihr habt wirklich was bewegt, aber wenn wir das so anschauen, kann man halt auch sagen, was wir heute bewegen, macht uns vielleicht zu den Pionieren von morgen mit allem, was wir tun. Wenn wir uns aber immer noch ausruhen auf das, was irgendwann mal vor über 100 Jahren passiert ist, dann dümpelt das alles so vor sich hin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die geistige Welt sich das so wünscht, dass wir da irgendwie immer mal so weitermachen und sagen, ja, die Pioniere haben es gemacht, jetzt ruhen wir uns da drauf aus.
Ich glaube, dass die geistige Welt allen gerne helfen möchte, in einen Fortschritt zu gehen und in eine Veränderung, weil sich ja mehr oder weniger die Welt und auch die Medialität verändern muss, weil sich das Außen verändert.
Ja, eben.
Und die Faktoren außenrum. Ja, warum kann man nicht heute ein inspiriertes Schreiben auf dem Tablet machen? Ich kann mein Tablet nutzen, um Trance-Writing zu machen. Ja. Ich nehme meinen Stift, gehe in Trance mit der Arbeit, mit der geistigen Welt und die geistige Welt nimmt meine Hand, führt meine Hand über mein Tablet und schreibt etwas oder malt etwas. Ja, also auch da gibt es so viele Möglichkeiten für uns, um das Ganze auch zu verknüpfen, zu verbinden und weiterzuführen. Und was du gesagt hast, ist auch jetzt gerade in England, wo es ja, glaube ich, derzeit noch so um die 270 SNU Churches gibt.
Es waren ja immer weniger, ja.
Es waren mal deutlich mehr.
Ja.
Aber auch den, da muss ich ja immer irgendwas bieten, damit meine Kirchenbänke irgendwo voll werden. Und wenn ich da jeden Monat oder jede Woche meinen gleichen Kram darunter bete, auf gut Deutsch gesagt, dann wird das nichts. Das haben hier in Deutschland die Evangelien gemerkt, das haben die Katholiken gemerkt und andere Religionen auch. Es braucht was Modernes, es braucht auch was demjenigen eine gute Hilfestellung gibt, sich vielleicht auch ehrenamtlich zu engagieren. Und da darf ich auch nicht von oben runter gucken, sondern da muss ich demjenigen eine Möglichkeit geben, selbst als einfaches Mitglied genauso viel Mitspracherecht zu haben wie jemand, der vielleicht schon 30 Jahre dabei ist. Und das ist, glaube ich, das ist die Zukunft und das dauert noch. Ich weiß nicht, ob die es jemals hinkriegen in England, aber wir haben irgendwann beschlossen, wir können uns da gar nicht so lang wartend auf die Bank setzen wie die Emma, die dann halt mal abgeholt worden ist. Wir wurden jetzt abgeholt von der geistigen Welt, die gesagt haben, und es kam immer wieder durch Mitteilungen, die wir bekommen haben, durch Geistesblitze, durch Input, den wir von der geistigen Welt bekommen haben, dass wir mutiger sein sollen, dass wir was voranschieben sollen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Das sind jetzt so die ersten zarten Schritte.
Ja. Und ich möchte ganz gerne den Podcast für heute beenden oder schließen mit ein paar Zeilen, die du auf Facebook geteilt hast, nachdem wir aus Somerset zurück waren. Die Zukunft der Medialität liegt nicht im Festhalten an alten Konzepten, sondern im Mut, neue Wege zu gehen und bisherige Denkweisen zu erweitern. Als Lehrende sind wir dankbar für den Mut, Neues zu wagen. Es hat sich gelohnt.